Herzlich willkommen zu Phoenix Persönlich. Mein heutiger Gast ist zwar keine Kriegskassandra der Neuzeit, aber er hat früher als die meisten anderen vor Putins aggressivem Imperialismus gewarnt. Hören wollten das all die Jahre zu wenige. Es gab, sagt er, viele Russland-Versteher, aber zu wenige, die etwas von Russland verstanden. Eine Kritik, die ihm zustehen dürfte, denn er gilt als einer der besten Kenner Osteuropas. Ausgezeichnet zuletzt mit dem Friedenspreis des deutschen Buchhandels. Herzlich willkommen, Professor Karl Schlügel.
Ja.
Es mag vielleicht etwas pathetisch klingen, aber Sie haben ja Russland jahrzehntelang als Liebe im Herzen gehabt. Als Abiturient sind Sie das erste Mal in die Sowjetunion gereist, dann unzählige Male. Sie waren dort als Stipendiat. Sie haben eine russische Autorin geheiratet. Sie haben selbst zahllose Bücher über Russland geschrieben. Eine solche Liebe zu einem Land, stirbt die unter den Gräueln, die man jetzt erlebt in der Ukraine, oder haben Sie das irgendwie erhalten können?
Naja, es ist ein Schock und man wird dazu gezwungen, alles sich nochmal neu zu überlegen und zu durchdenken. Aber es ändert natürlich gar nichts daran, dass man eine Verehrung hat für die großen Leistungen der russischen Kultur. Es ändert nichts daran, dass ich durch das Land wieder fahren möchte, wenn das geht. Es ändert nichts daran, dass ich weiter darüber arbeite. Aber es gibt einen ganz anderen Blick und es läuft nicht auf eine totale Revision hinaus, aber auf einen zweiten Blick. Man sieht die russische Geschichte eben doch als Imperialgeschichte und man liest sie jetzt mit einem großen neuen Gewinn. Also man dekliniert alles nochmal neu durch und es hat aber nichts mit Wegwerfen oder Verwerfen, aber ein Neudurchdenken der russischen Geschichte, einer neuen Lektüre.
Sie wurden in einem kleinen Dorf im bayerischen Allgäu geboren, als zweites von 6 Kindern. Wie kommt der Junge aus dem Allgäu zu dieser Liebe, zu dem Interesse, zu der Neigung zu Osteuropa, zu Russland, zur Sowjetunion?
Im Nachhinein erkläre ich es mir so, es gibt, glaube ich, keine Zwangsläufigkeit oder keine Logik, dass das östliche Europa in meinem Kopf oder war, das hat, glaube ich, schon etwas damit zu tun, dass nach dem Krieg viele Vertriebene aus der Tschechoslowakei damals, aus Schlesien ins Allgäu gekommen sind. Das waren sehr interessante Leute für mich, Fremde aus der Stadt. Also das ist für mich ein wichtiges Moment. Aber dann sind es einfach Zufälle. Ich war auf einem Gymnasium, wo eben durch einen Zufall man in Bayern Russisch lernen konnte. Und das führte dann dazu, dass man in der Abiturklasse, dass wir uns entschieden, diese Reise zu organisieren. Und das war in der Tat ein großes Erlebnis. Anderthalb Monate in einem Bus, sehr gut vorbereitet. Wir hatten Seminare dazu gemacht. Wir haben Experten eingeladen. Wir haben den Bischof der orthodoxen Kirche eingeladen. Wir haben die ukrainische Community in München befragt. Und ja, das war der erste.
Eine Erstprägung, die dann ein Leben gehalten hat.
Ja, und dann ging es ja weiter mit dem Studium. Und innerhalb der Studentenbewegung war die Frage, was ist eigentlich mit der Sowjetunion? Wie ist sie geworden, was sie geworden ist? Was war mit dem Stalinismus? Das war eine zentrale Frage. Und später kamen dann dazu die Kontakte mit den russischen Dissidenten, die ich in München, in Paris, in Kopenhagen kennengelernt habe. Und dann ein langer Aufenthalt, Forschungsaufenthalt in Moskau und damals Leningrad. Und da sind ja meine ersten Bücher entstanden über Moskau und St. Petersburg.
Der junge Karl war auch Kriegsdienstverweigerer, wie Sie selbst sagen, Friedenskind. Lernen wir Friedensgewöhnten, Friedensverwöhnten, könnte man ketzerisch sagen, in Westeuropa im Grunde gerade, was brutale Realpolitik ist?
Ich denke schon, Ich meine, für mich oder für unser Eins war Krieg ja eine ferne Angelegenheit. Das kannte man aus vielleicht Erzählungen noch. Dann während des Vietnamkrieges aus den Nachrichten. Und das war eigentlich der Hintergrund für den Protest. Man musste sich auch rechtfertigen. Also man wurde ja vorgeladen und musste die Gründe angeben. Aber dann ein halbes Jahrhundert Ruhe, Entwöhnung eigentlich von dieser Gefahr. Und dann war sie plötzlich zurück. Und meine erste Begegnung mit buchstäblicher Macht, mit Machtkämpfen, Auseinandersetzung, das war im Frühjahr 2014, als ich im Donbass unterwegs war und die Erstürmung der Verwaltungsgebäude in Donetsk, die beginnenden Auseinandersetzungen in Mariupol und in Odessa beobachtet habe. Das war eigentlich meine erste, wie soll ich sagen, Nahbeobachtung und Erfahrung überhaupt mit Gewalt und Gewalttätigkeit.
Hat Sie bei aller Kenntnis von Osteuropa, auch der Ukraine, überrascht, mit welcher Resilienz die Ukraine sich jetzt wehrt?
Na, es ist eigentlich unbegreiflich, dass unter den extremen Bedingungen, also wie man sie jetzt im letzten Winter vor allem erlebt hat, was Menschen überhaupt ertragen und aushalten können. Ich meine, ich habe in den Reisen und bei den Aufenthalten seit 2014 vor allem, habe ich mich gewundert und bewundert, wie man unter Extremverhältnissen eigentlich den Alltag aufrechterhalten kann und wie nach wie vor die Infrastruktur, die Züge, die Busse, das Verkehrswesen, der Rhythmus von Arbeit, Erholung, sogar das Kulturleben, wie das weiterging.
Würden wir das schaffen in Deutschland?
Ich glaube, dass aus unserer Hochkultur der geordneten Verhältnisse, wenn so etwas einträte, wie das in der Ukraine eingetreten ist, wahrscheinlich eine Art von Panik und Hysterie ausbrechen würden. Aber die Ukraine hat nun schon viele Jahre mit diesem Ausnahmezustand gelebt. Und für mich war eben die Frage, was können Menschen überhaupt aushalten in diesem letzten Winter vor allem?
Ja, Sie waren im Herbst ja auch noch mal in der Ukraine.
Allerdings nur in Lemberg. Und da muss man sagen, es war ein Eindruck. Ich meine, ich kenne Lemberg seit vielen Jahren. Es ist eine großartige Stadt. Aber dass man beides zu sehen bekommt, nämlich dass es eine vitale, vibrierende, eine menschenvolle Stadt ist mit auch vielen Touristen. Man kann sich dort eher erholen in gewisser Weise als in den frontnahen Gebieten. Aber gleichzeitig eben die Präsenz des Krieges. Also man sieht eben innerhalb da am Abend, man sieht die Verwundeten, die Versehrten, man sieht jede Woche die Prozession mit den Särgen und den Toten, die aufs Marsfeld außerhalb der Stadt gebracht werden.
Ja, das ist ja ein Paradoxon, das man auf ganz andere Art in Russland wahrscheinlich auch erlebt, so wie Sie es beschrieben haben. Also dass die Menschen dort ihren normalen Alltag leben, ins Theater gehen und gleichzeitig wissen, die Städte, die wir als Reiseziele kennen, werden gerade tödlich bombardiert.
Ja, aber es ist doch eine ganz andere Situation. Ich glaube, dass man den Krieg selbst unmittelbar erfährt dort, wo die Särge zurückkommen. Und das sind nicht die großen Städte, das sind nicht die Hauptstädte, das ist nicht Petersburg und Moskau. Dort geht das Leben weiter mit Theater, Cafés und die Einschränkungen, die durch Sanktionen gekommen sind, das ist eher nebensächlich. Und es läuft natürlich ein ungeheurer Propagandakrieg, also der mediale Krieg mit den Bildern, mit den Hetzreden, mit der Verhöhnung, muss man auch sagen, des hilflosen Westens, die Verspottung, muss man sagen, und die Drohung, das ist im öffentlichen Raum anwesend und das ist doch anders als in der Ukraine, wo es doch so etwas wie noch eine andere Öffentlichkeit gibt, die sich sogar erlauben kann, Demonstrationen gegen die Regierung zu veranstalten.
Sie haben an einer Stelle gesagt, was mich überrascht hat in dieser Deutlichkeit, Sie müssten jetzt wieder von vorne anfangen. Man stünde vor den Trümmern des Wissens, das man so im Laufe des Lebens zusammengetragen hat. Ist denn die Wissenswelt, ist die Erde wirklich so komplett neu vermessen jetzt?
Ich denke schon, dass es Situationen gibt, in denen das ganze Panorama, die Kraftzentren sich verschieben. Da gibt es Zäsuren, das sind historische Daten, Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, Ende des Krieges und dann eine lange Friedenszeit. Und dann passiert etwas, das nicht vorgesehen war und wo sich die Kräfte verschieben. Und das ist eine neue Situation, auf die einzustellen sehr schwierig ist, weil man es mit den bisher gebrauchten Kategorien nicht ganz erklären kann und weil man eine Sprache dafür nicht hat. Also das Hauptwort nach dem Krieg, das Beginn gegen die Ukraine war ja, wir sind fassungslos, wir sind sprachlos, man hat tatsächlich keine Sprache dafür und es braucht eine Zeit, bis man sich fängt und alles neu durchdenkt. Und historische Beispiele sind hilfreich, aber es sind eben neue Situationen. Also man kann verweisen auf die Schlafwandler, also das Hineingleiten Europas in den Ersten Weltkrieg, oder man kann vom Ribbentrop-Molotow-Vertrag von 1939, Unterteilung Europas, sprechen. Aber das sind Analogien. Und wir sind aber jetzt in einer anderen Situation und Geschichte wiederholt sich nicht in dem Sinne.
Sie haben an einer Stelle Ernst Bloch zitiert, der von der Gegenwart spricht als dem Dunkel des gelebten Augenblicks. Das heißt, Geschichte verläuft nicht erklärlich, eigentlich chaotisch. Wäre das Ihre Lesart?
Sie läuft jedenfalls nicht nach einem Programm. Sie läuft nicht.
Auch keine gesteigerte Vernunft?
Nein, obwohl man das sozusagen, wenn man fortschrittsgewohnt ist, glauben könnte. Nein, die Kontingenz ist eigentlich mein Begriff, also dass eine Situation eintritt, wo bestimmte Dinge, Faktoren zusammenkommen und es einen Dekorationswechsel, einen Wechsel auf der Bühne gibt und wo man alles neu durchbuchstabieren muss. Und ich bin für diese Bloch'sche Formulierung sehr dankbar, weil sie darauf hinweist, dass wenn man mitten im Getümmel eines Umbruchs ist, wo gleichzeitig dieses und jenes passiert, wo Krisen zusammenkommen und man eigentlich nicht die Übersicht hat, dass man sich darin dann zurechtfinden muss. Und was die Geschichte angeht, da wissen wir ja, wie sie ausgegangen ist. Da sind wir manchmal Wissende oder sogar Besserwissende. Und was die Zukunft angeht, da sind die Propheten für zuständig oder die Apokalyptiker. Aber die wirklich kritische Situation ist die Gegenwart, das Dunkel des gelebten Augenblicks, in der man keinen Überblick hat, keine Übersicht und keine strategischen Dispositionen hat, sondern wo man sich durchnavigieren muss.
Das verstehe ich für die Gegenwart, aber ich meine, Sie sind einer der führenden Historiker des Landes. Der Blick zurück würde Ihnen auch nicht helfen, ich will nicht sagen Gesetzmäßigkeiten zu erkennen, aber doch mehr als Chaos aus der Geschichte zu lesen?
Ich glaube, dass man sagen kann, dass die Geschichte uns hilft, die Gegenwart zu verstehen. Sie ist instruktiv. Man studiert Situationen, Verhaltensweisen von Mächten und hat Beispiele. Aber daraus ergeben sich keine Rezepte. Und man kann natürlich aus der Krise oder der Auflösung der Imperien lernen oder sie studieren. Also der lange Niedergang des British Empire. Was bedeutet das angewandt auf den Niedergang des russischen Imperiums, also nach dem Ende der Sowjetunion? Und wir sind ja offensichtlich in diesem Niedergang mit dem sich die russische Führung nicht anzufreunden vermag und dem sie sich nicht stellt, sondern wo sie eine Flucht nach vorne antritt. Das sind Mechanismen, dass man interne Krisen, die man nicht bewältigen kann, weil man kein Programm, nicht die Kraft hat, man tritt die Flucht nach vorne in die Aggression an. Das sind bekannte Muster und das ist außerordentlich lehrreich. Oder natürlich Situationen wie das Schlagwort München 38, also wo alle von Frieden reden und der Frieden für unsere Zeit gerettet werden soll. Aber das Entgegenkommen gegenüber dem Aggressor nur dazu geführt hat, dass die Tür, das Tor zum Krieg geöffnet wurde.
Kleiner Exkurs, würde die Geschichte in irgendeiner Weise uns helfen, Donald Trump zu verstehen?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich muss sagen, ich hatte eigentlich vor, bis zum Ende meiner Tage mich mit dem Rätsel des Putinismus zu beschäftigen. Also was ist eigentlich das heutige Russland? Was für einen Begriff gibt es da für Putinismus? Und dass es dann eine Entwicklung in Amerika gehen würde, die man nicht einfach aus der Verlängerung amerikanischer Traditionen ableiten kann. Das ist für mich, aber vielleicht nicht nur für mich, ein ungeheurer Einschnitt. Und ich habe mich auch mit den USA beschäftigt und mit meiner Faszination für Amerika. Aber dass das dann passieren würde, dass Situationen eintreten, wo gewissermaßen die Form, die die amerikanische Welt hervorgebracht hat, in gewisser Weise Lügen gestraft werden oder über Bord geworfen werden, das war mir nicht denkbar. Aber das heißt, es ist eine ungeheuer große analytische und theoretische Arbeit notwendig, gar nicht zu reden von der politischen Navigation unter den neuen Verhältnissen.
Schauen wir nochmal auf den Putinismus, wie Sie es genannt haben. Sie haben eben das schöne Bild benutzt, dass die Bühne im Grunde neu besetzt wird. Der Kanzler Merz hat vor einiger Zeit davon gesprochen, unter Putins Führung sei Russland auf dem Tiefpunkt der tiefsten Barbarei. Ist das ein Urteil, das Sie teilen würden?
Ja, das ist ein sehr starkes Wort. Er hat das in Anschluss und in Weiterführung eines Zitats aus Tocqueville, sondern den Marquis de Custine, also einem der Klassiker der Russland-Geschichtsschreibung, genommen. Ja, es ist insofern ein Tiefpunkt, als es ja nicht einen Verteidigungskrieg führt, also nicht den großen Vaterländischen Krieg von 41 bis 45 führt, sondern es führt einen Aggressionskrieg, der inzwischen länger dauert als der deutsch-sowjetische Krieg, in dem es Momente von Barbarei gegeben hat, von Massakern und Kriegsverbrechen, die so in der russischen Geschichte nicht vorgekommen sind.
Also, auch unter Stalin nicht? Oder?
Ja, es gab die Gewalttätigkeit des Stalinismus, es gab die großen Säuberungen, es gab die herbeigeführte und in Kauf genommene Hungersnot in der Ukraine, also mit eine Politik mit genozidalen Zügen, das ist ganz klar. Aber der Krieg, den Russland geführt hat, 41 bis 45, das war ein Krieg zur Verteidigung der sowjetischen Völker, die dann allerdings nach der Befreiung mit der Besetzung Osteuropas verbunden war und mit all dem, was damit verbunden war, Unterdrückung, Repression, Niederschlagen des Prager Frühlings, Afghanistan-Krieg und so weiter. Aber diese Form, nämlich auf die Auslöschung einer Nation abzuzielen, also der Ukraine das Recht auf eine eigene Existenz abzusprechen und das mit allen Mitteln zu tun und die systematische Zerstörung der Lebensgrundlagen der Ukraine, sprich die Bombardierung der Städte, die Zerlegung der Städte, die Auslieferung der Städte im Winter, die Städte unlebbar zu machen.
Aber wie erklärt sich eine solche Barbarei für Sie, der das Land und die Menschen kennt?
In meinen Augen ist es die Kapitulation der russischen Führung nach dem Ende der Sowjetunion, das Ende der Sowjetunion anzunehmen und Russland neu aufzustellen und Russland herauszuführen aus der Sackgasse des Imperiums. Also den Weg zu gehen, den alle großen kolonialen Imperien gegangen sind, das britische, französische, holländische und so weiter. Und diese Aufforderung, Abschied zu nehmen vom Imperium und ein postimperiales, ein modernes Russland zu schaffen, das den Kräften und den Begabungen und der Größe dieses Landes angemessen, davor hat die russische Führung nach den stürmischen 90er Jahren kapituliert. Und Putin repräsentierte in gewisser Weise zunächst die Hoffnung, die Aussicht, dass da jetzt ein tüchtiger Mann ist, der das Land aus der Sackgasse herausführt. Aber es ist das Gegenteil passiert.
Nun hat uns der NATO-Generalsekretär Rutte kürzlich gesagt, wenn die Ukraine fällt, dann sind wir das nächste Ziel Russlands. Halten Sie das für eine realistische Analyse?
Ja, ich glaube, das ist richtig, wenn auch nicht in dem Sinne, dass die Truppen morgen oder übermorgen angreifen, aber ganz sicher in dem Sinne, dass die Verteidigung Europas, der Ruhe, der Sicherheit, des Friedens im Augenblick getragen wird von der Abwehr der ukrainischen Gesellschaft, der Streitkräfte und vor allem der Gesellschaft, die diesen Krieg mitträgt und hinter den Streitkräften steht. Und wenn die Ukraine fällt, Europa ist bisher überhaupt nicht dafür gerüstet. Und dafür gibt es genügend Indizien. Und dass sich das inzwischen doch durchgesetzt und herumgesprochen hat, dass Europa auf die Drohung und Aggression nicht gefasst ist, das ist eigentlich ein großer Erkenntnis.
Das heißt, wir erkennen den Ernst der Lage immer noch nicht. Also wir haben dieses Zitat von Putin, diesen Satz, dass die russische Welt keine Grenzen habe und Russland da sei, wo russische Soldaten ihren Fuß hingesetzt haben. Das wäre ein territorialer Freifahrtschein.
Das ist von Putin auch so verstanden. Und das heißt, ja, das ist von Putin von Anfang an so erklärt worden. Und es geht ihm nicht um ein paar Quadratkilometer des Donbass, sondern es ist, wie er selber sagt, eine Auseinandersetzung zwischen der russischen Zivilisation, das ist ja mit russischer Welt gemeint, und dem Westen und Europa, das er für dekadent hält und das eigentlich in seinen Augen die Werte Europas verraten hat. Russland als die Avantgarde-Verteidigung der europäischen Werte oder sogar des kollektiven Südens. Das ist eine Kampfansage, die vollständig klar ist. Und er hofft ja, dass er mit der anderen großen Macht, mit Amerika, einen Deal machen kann. Und wenn man sich die Pressesprecherin oder des russischen Außenministeriums anhört oder Wladimir Solowjow im Moskauer Fernsehen. Sie reden ja mit Verachtung von Europa, dass sie eigentlich gar nichts mehr zu suchen hätten in der Auseinandersetzung. Und die Frage ist, wie wir uns dazu verhalten werden.
Aber dann sind diese Analysen, die sagen, er will das alte, die alten Grenzen der Sowjetunion wiederherstellen oder zaristische Größen, sind eigentlich zu kurz gegriffen.
Ja, ich glaube, es geht, also dass es eine revisionistische Politik ist, die Grenzen nach dem Ende der Sowjetunion nicht anerkennt, das ist klar. Aber dass es um weit mehr geht als nur die Wiederherstellung der russischen Welt in den Grenzen des russischen Imperiums, ist auch klar. Es geht um eine weltanschauliche Auseinandersetzung und, wie er selbst sagt, um eine zivilisatorische Auseinandersetzung. Und es wäre sehr wichtig, wenn man eben nicht nur von Geopolitik und Geografie spricht, sondern von einem Zusammenprall tatsächlich unterschiedlicher politischer Zivilisation.
Das heißt, wir haben eigentlich viel stärker als bisher in unserem Bewusstsein angekommen, auch die Pflicht, den europäischen Gedanken, ja auch in Belarus beispielsweise, da gibt es ja auch im Grunde eine starke Opposition, die unterdrückt wird, die eigentlich ja nach Europa möchte. Ist da die Schnittstelle, dieser neue eiserne Vorhang der kulturellen Grenze, die Putin zieht?
Ja, es gibt ja dieses Europa. Milan Kundera hat Anfang der 80er Jahre ja diesen berühmten Essay geschrieben über den gekidnappten Westen in Europa. Und er meinte damals Mitteleuropa, die Tschechoslowakei, Ungarn und so weiter. Ja, es gibt den gekidnappten Westen. Wer in Belarus unterwegs war und unterwegs ist, der weiß, wie das Land tickt und dass es in gewisser Weise beherrscht wird von einer Satrapie und einem Bundesgenossen von Putin. Und ähnliche Verhältnisse will er ja für die Ukraine. Er will, dass die Ukraine in die Knie geht, dass es in den Herrschaftsbereich Russlands zurückfällt. Und dass eine neue Mauer wieder errichtet wird, die nun nicht durch Berlin verläuft, sondern die vorläufig jedenfalls an der Grenze zwischen Belarus und Polen, zwischen der Ukraine und möglicherweise auch weiter.
Schauen Sie für uns mal nach vorne. Sie kennen beide Länder gut. Wie sieht für Sie die Zukunft aus, Ukraine und Russland?
Das wird abhängen davon, wie und ob die Ukraine standhält. Und meiner Auffassung nach wird sie standhalten. Sie weiß, sie hat vor Augen die Verhältnisse im russisch besetzten Teil der Ukraine, also im Donbass. Svetlana Alexejewitsch hat das als einen Gulag unter offenem Himmel bezeichnet. Das wird die Ukraine nicht hinnehmen. Und die Frage ist, was in Russland passiert, ob das Kalkül Putins aufgeht, nämlich die Ukraine in die Knie zu bomben und Zeit zu gewinnen. Und ich glaube, dass man aus den letzten Jahren auch lernen kann, dass die Kalküle von Putin nicht aufgehen. Sein Kalkül, die ukrainische Führung zu enthaupten und das Land zu überrollen, ist nicht aufgegangen. Die Vorstellung, dass er Charkiw erobern kann, ist nicht aufgegangen. Und er hat mit einem Widerstand zu tun, mit dem er nicht gerechnet hat, und mit einer Armee, die nicht in der Lage ist, überhaupt motiviert diesen Krieg zu führen.
Karl Schlögel, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Herzlichen Dank. Das war Phoenix persönlich mit dem Friedenspreisträger Karl Schlögel. Vielen Dank für das Interesse und Ihnen einen schönen Tag. Vielen Dank.